Heute wollen wir schon mal beginnen mit dem zweiten Thessalonicher Brief. Wir haben ja im ersten Thessalonicher Brief die Situation der Gemeinde zu Thessalonich kennengelernt, die Situation, in der sie standen, aber wie sie auch mit der Situation zunehmend umgingen und das Zeugnis der Gnade Jesu in ihrem Leben weiter gesagt und weiter gelebt haben, so dass eben diese frohe Botschaft, die sie empfangen haben, in die ganze Umgegend spürbar war und auch erscholl, so dass viele andere in dem größeren Kreis der Umgebung auch zu Jesus Christus fanden. Allerdings haben wir auch gelesen, dass sie durch den Glauben an Jesus Christus eine sehr starke Naherwartung der Wiederkunft Jesu hatten, so wie wir das eigentlich auch haben. Und die Gläubigen, die ich kenne, solange ich im Glauben bin, die dem Herrn gedient haben, hatten sie auch, obwohl sie jetzt schon heimgegangen sind durch das Grab. Aber sie hatten alle die Hoffnung, dass der Herr zu ihren Zeiten wiederkäme. Und das spiegelt eine lebendige Hoffnung wider. Und das ist gut so auch heute. Wir wissen nicht, wann der Herr kommt. Wir wissen auch nicht, wann wir gerufen werden. Aber diese lebendige Hoffnung, die ist so wichtig auch heute wie damals, dass wir immer mit der Wiederkunft Jesu rechnen. Wir sollen ja auch nicht berechnen. Sind so viele schon gescheitert an diesem Berechnen. Und dann haben sie wieder was Neues gefunden, weil sie gemerkt haben, das hat nicht geklappt. Und dann ist wieder eine neue Gemeinde entstanden, die es plötzlich wieder besser wusste und so weiter. Nein, das steht uns überhaupt nicht zu. Und wenn ihr jemand hört, der da sagt, wann Jesus wiederkommt, glaubt ihm nicht. Es ist Lüge. Keiner weiß es wirklich, denn der Herr hat es selber gesagt. Aber die Erwartung seiner Wiederkunft, die soll in unserem Herzen sein. Der zweite Brief, den der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist schreiben durfte, folgte ziemlich bald auf den ersten. Zwischendurch hatte er ja auch Timotheus noch hingeschickt, um nachzusehen, ob sie wirklich im Glauben bleiben, in dem Feuereifer des Glaubens, ob Jesus noch in ihrer Mitte ist oder ob sie jetzt aufgrund dessen, dass einige gestorben sind, verzagt wurden. Wir sind ja manchmal auch, wir kennen das, wir können das nachvollziehen. Wie viel Traurigkeit macht sich in dem Leben eines Menschen auf, wenn ein lieber Mensch von seiner Seite gerissen wird? Es muss noch nicht mal ein Gläubiger sein. Es kann vielleicht ein Familienmitglied, was nicht gläubig war, sein. Und dann üben wir starke Trauer. Fragen auch oftmals, warum musste das jetzt sein? Warum muss eben mein Angehöriger mit 10 Jahren schon sterben? Oder mit 20 oder mit 30? Oder wie es mir kürzlich jemand sagte, ja, mit 50, das ist ja noch kein Lebensende. Ja, da kommen viele Fragen auf und das können wir auch verstehen bei den Thessalonichern. Deswegen sandte Paulus Timotheus dorthin, um sie im Glauben auch zu stärken, zu ermuntern und zu sagen, das ist normal. Das ist normal. Keiner hat die Garantie, 120 zu werden. Auch wenn wir kürzlich hörten, dass ein Mann 116 geworden ist. Aber keiner hat die Garantie, 40 zu werden oder 50 oder 60 oder 80 oder 90. Das ist alles Gnade. Unsere Tage sind aufgeschrieben im Buch Gottes. Und keinen Tag länger werden wir auf dieser Erde zubringen. Und auch keinen kürzer. Denn er steht zu seinem Wort und zu seinen Planungen. Jeder Tag ist ein Geschenk. Während also im ersten Thessalonicher Brief behandelt worden ist, der Tag Jesu Christi, wird hier im zweiten der Tag des Herrn. Ich werde dann kurz das nochmal erklären. Ich lese aber zunächst die Verse 1 bis 4 in der Einleitung zu diesem Brief. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, liebe Brüder, wie sie's gebührt. Denn euer Glaube wächst sehr und eure gegenseitige Liebe nimmt zu bei euch allen. Darum rühmen wir uns euer unter den Gemeinden Gottes wegen eurer Geduld und eures Glaubens in allen Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Wir lesen also bereits schon ein Wort des Resultates darüber, dass Timotheus und also Paulus auch in seinem ersten Brief die Gemeinde stärken durfte. Hier wird bereits schon gesagt, dass hervorgebrochen ist, dass sie trotz Verfolgung festgeblieben sind. Sie sind nicht zurückgewichen, trotz schwieriger Situationen um sie herum. Also der zweite Brief an die Thessalonicher zeigt die Reihenfolge der Ereignisse zum Tag des Herrn und die Notwendigkeit, in der Glaubenstreue zu bleiben, ja, darin sogar zuzunehmen. Das ist das Vorrecht der Kinder Gottes. Wir sollen ja nicht im Glauben, so im Glaubenstand, so bleiben, wie wir sind, sondern wir sollen im Glauben zunehmen, ganz persönlich, dass wir Jesus mehr und mehr für uns erfahren, nicht für den Nächsten, für uns selbst. Denn je mehr wir Jesus kennenlernen, desto deutlicher wird auch das Zeugnis unserer lebendigen Hoffnung. Es geht also immer wieder um den Einzelnen, um seine Beziehung zu Jesus. Die kann keiner für den anderen machen. Und wenn er noch so viel erzählt, das kann keiner machen. Jeder muss seine eigene Beziehung haben. Man kann nur einladen und sagen, bitte, lass doch die Beziehung wachsen zu deinem Heiland. So wie man das unter Menschen manchmal sagt, die Beziehung, heute nennt man ja die losen Ehen auch eine Beziehung, ja, zueinander, die soll wachsen, die Liebe soll wachsen, das Miteinander soll wachsen. So muss auch die Beziehung im Glauben zu Jesus wachsen. Wir müssen ihn kennenlernen, wie er ist, ganz persönlich. Dann gewinnt auch unser Zeugnis, so wie bei den Thessalonikern, mehr Gewicht im Leben und auch im Reden. Der erste Brief also sprach von dem Tag Christi. Das ist der Tag, wo die Gemeinde ihm entgegengerückt und mit ihm zusammengeführt wird. Das ist der Tag Christi. Das heißt, das ist der Tag der freudigen Auf- und Annahme in dem Reich Gottes und auch Austeilung der Belohnung für das, was wir hier auf Erden sein durften. Im Gegensatz zu dem Tag des Herrn. Der Tag des Herrn ist der Tag des Gerichtes, wenn Jesus wiederkommt und alles zurechtbringt. Tag des Gerichtes, auch Gericht über das antichristliche Reich. Also Tag Christi ist der Tag, wo die Gläubigen ihrem Heiland entgegengeführt werden und Tag des Herrn, der Tag des Gerichtes. So finden wir also die Ankündigung des Gerichtes im zweiten Thessalonicher Brief. Der Tag des Herrn beginnt mit der Zerschlagung des antichristlichen Reiches. Das sind ja auch dann die sieben Schalengerichte. Lesen wir dann auch in der Offenbarung 15, 16 den Fall Babylons, der Hure Babylon, und setzt sich dann fort der Tag des Herrn in der Aufrichtung seines Reiches auf Erden. Doch wir erwarten nicht in erster Linie den Tag des Herrn. Den erwarten wir nicht, auch wenn in manchem Herzen das manchmal so brodelt und möchte gerne schon jetzt das Gericht über die Menschen aussprechen und wünscht ihnen vielleicht sogar das Gericht, damit sie endlich mal zurechtkommen. Ja, so warten wir dennoch nicht auf den Tag des Herrn. Wir warten auf den Tag Christi, auf die Zusammenführung mit ihm und verkünden dies. Wir verkünden die Gnade. Wir verkünden nicht den Menschen die Verdammnis, sondern wir laden sie ein, zur Gnade. Das ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu in dieser Zeit. Das andere macht der Herr zu seiner Zeit. Darum erwarten wir, auch die Thessalonicher, nicht in erster Linie den Tag des Herrn, sondern den Tag Christi, wo wir alle versammelt werden zu ihm und dürfen ihn sehen, wie er ist. Das ist eine wunderbare Freude, die in unserem Herzen jetzt schon aufbrechen soll. Und wir werden dann bei ihm sein, alle Zeit. Da gibt es also keinen Wechsel mehr. Bei ihm sein, alle Zeit. Alle Fragen werden dann aufgelöst sein. Die Fragen, die wir hier noch haben, die Gedanken, die uns hier noch stark beschäftigen, werden uns dort überhaupt nicht mehr beschäftigen. Dort ist alles offenbar und klar. Der Apostel Paulus schrieb hier gleich am Anfang, Friede soll bei euch sein aus der Gnade. Darum habe ich dieses Thema überschrieben, Glaubenswachstum in der Gnade Jesu. Das ist also ein Punkt, der immer wieder stattfinden soll, sonst verlaufen sich Christen in dieser Zeit. Wenn sie nicht aus der Gnade leben und in der Gnade zunehmen. Auch also in diesem einleitenden Gruß, wie auch in anderen Grüßen, die in den Briefen immer vorangestellt sind, geht es um die Grundlage unseres Glaubens. Was ist die Grundlage? Wir haben Frieden. Das ist die Grundlage. Durch die Gnade. Frieden durch die Gnade. Und von diesem Podium aus ist alles andere vorhanden. Grundlage des Glaubens. Hier wird die Grundlage angesprochen, die auch in anderen Briefen wie im Epheserbrief deutlich wird, wo im zweiten Kapitel der Apostel Paulus sagt, er ist unser Friede. Dieser Friede ist die Grundlage des christlichen Lebens, des neuen Lebens. Er, Jesus, der aus beiden eins hat gemacht und hat abgebrochen den Zaun, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch wegnahm, die Feindschaft. Er ist unser Friede. Vorher war so viel Feindschaft da. Nämlich das Gesetz hat er weggenommen, so in Geboten gestellt war, auf dass er aus Zweien einen neuen Menschen machte, aus Juden und Heiden, einen neuen Menschen in Christus, in ihm selber schüfe er den Frieden, machte er Frieden. Das ist die Grundlage. Ein Mensch, der keinen Frieden hat, der kann Jesus nicht folgen. Ganz einfach. Er kann nichts im Reiche Gottes ausrichten. Weil die Grundlage des Lebens mit Jesus dieser Friede ist, den er geschaffen hat. Denn er hat beide versöhnt mit Gott in einem Leibe. Friede deutet auf Versöhnung hin und hat die Feindschaft getötet durch sich selbst. Alles, was feindlich war, hat Jesus weggenommen und hat Frieden in den Jüngern, in den Gläubigen aufgerichtet. Basis des Glaubens. Also Umkehrschluss, wo dieser Friede nicht ist, kann auch kein Leben mit Gott stattfinden. Kein Leben mit Jesus, keine Mission. Das geht einfach nicht, denn man weiß ja gar nicht, was man sagen soll, wenn man nicht im Frieden lebt. Dann muss man ja aus dem zwiespältigen Herzen reden und zanken und weiß ich was, rechthaberisch sein und dergleichen. Das hat mit Frieden nichts mehr zu tun. Und das hat Jesus Christus gegeben. Und Paulus sagt, das soll mit euch sein, Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Das muss die Grundlage bei euch Thessalonichern bleiben. Friede mit Gott durch Vergebung der Schuld, Friede dann mit den Menschen. Warum? Weil die Dankbarkeit über diese Vergebung Gottes in meinem Leben so groß ist, dass ich keinen Grund zum Unfrieden mit dem Nächsten mehr finde. Warum? Weil meine Schuld, die mir vergeben ist, und diese Vergebung meiner Schuld viel größer ist als das, was je ein Mensch mir antun kann. Deswegen bin ich dankbar. Deswegen bleibe ich in dem Frieden. Wir haben ja auch ein Beispiel dafür, dass in Wahrheit es so sein soll. Matthäus 18, 23 bis 33, dieses Beispiel von den zwei Schuldnern. Jesus gab dieses Beispiel, um deutlich zu machen, wie einer, der dankbar ist, handeln soll. Nicht? Da war einer, der dann 10.000 Pfund schuldig war, dem Herrn, dem König. Und dann kam er und der König wollte ihn ins Gefängnis werfen mit deiner großen Schuld. Und er hat dann gebeten, dass das nicht stattfindet. Er will ja alles bezahlen. Nachher war der Herr so barmherzig, sagt, gut, ich vergib dir alles. Und jetzt sei dankbar. Und was lesen wir weiter? Dann kam ein anderer, der diesem Schuldner nur 100 Groschen schuldig war. Und er schüttelte ihn und sagt, gib mir das Geld. Und er sagte, ich kann es nicht, hab Erbarmen. Nein, habe ich nicht, ich schmeiße dich ins Gefängnis. Er war nicht dankbar. Was passierte? Das kam vor den König und dann wurde er auch bestraft. Er hätte dankbar sein können, so viel wurde ihm erlassen. Und das bisschen von dem anderen hätte er ihm doch auch erlassen können, aus Dankbarkeit. Das ist das, was auch pulsieren soll. Wir sollen Frieden haben mit großer Dankbarkeit darüber, dass Gott in Jesus uns vergeben hat. Und das, was ein anderer tut, das ist so gering dagegen. Das kann die Dankbarkeit gegen Gott und die Vergebung nicht stören. Die Dankbarkeit ist größer als das, was ein anderer mir tun kann. Deswegen verstehen wir diesen einleitenden Gruß und Hinweis, das ist ja nicht so, wie wir guten Tag sagen. Ich bin davon überzeugt, dass die meisten überhaupt dem anderen gar keinen guten Tag wünschen direkt. Das ist eine Floskel. Guten Tag, oh, hi, guten Tag. Aber man denkt gar nicht daran, dass man gesagt hat, ich wünsche dir einen guten Tag. Nee, das ist einfach so nebenbei. Das sagt man, das gehört zum guten Ton, dass man einfach guten Tag sagt. Bringen wir den Kindern schon bei. Die denken aber nicht daran, was für einen guten Tag der haben könnte, dem ich das gerade gewünscht habe. Hier aber sind das keine Floskeln, sondern die meinen wirklich den Grund des Glaubens. Friede sei mit euch. Friede aus Gott, aus der Gnade. In dem Frieden bleiben ist auch nur, und das müssen wir auch sehen, nur wieder aus derselben Gnade, durch die wir den Frieden bekommen haben, möglich. Nicht nur das Geschenktwerden des Friedens aus der Gnade wird uns wichtig und groß, beziehungsweise nehmen wir an und erkennen es von Gott, sondern auch das Bewahrtwerden darin können wir selber auch nicht machen. Keiner. Das kennt man aus dem eigenen Leben, wie schnell man an der Decke ist. Wenn irgendwas schief ist, können wir nicht machen. Aber solange wir in der Dankbarkeit bleiben, und die Thessalonicher sollten das sein, Dankbarkeit der Erlösung, das immer oben drüber steht, bleiben wir auch unter der Gnade und der Friede bleibt bei uns. Denn beides bietet der Herr an in der Gemeinschaft mit ihm im Heiligen Geist. Es ist immer so wichtig, dass wir das auch verstehen, dass alles nur im Glauben funktioniert, was in der Gemeinschaft mit ihm ist. Nebendran, wir können so nah dran sein, funktioniert nichts. Nur in der Gemeinschaft mit ihm funktioniert das, was uns hier gesagt wird. Wo diese Gemeinschaft gelöst wird, warum auch immer, funktioniert nichts mehr. Da ist kein Friede da. Das sind keine Gedanken der Barmherzigkeit da. Da ist wieder das alte Wesen da, was wir so bei uns beherbergt haben, lange genug. Deswegen sagt der Herr ja auch in Johannes 16, 33 von der Gemeinschaft, ich habe ja die Welt überwunden, dass ihr Frieden in mir habt. Also genau punktuell, in mir. Da findet dieser Friede statt. Dass ihr Frieden in mir habt. Außerhalb von meiner Person habt ihr keinen Frieden. Das ist ein Friede, der nicht trägt. der so versucht, irgendwie ein bisschen kompromisshaft mit den Situationen sich zu arrangieren. Aber mit Frieden hat das nichts zu tun. Also alles kommt von Gott, dem Vater, Gnade und Frieden durch Jesus Christus. Hier verstehen wir auch das Wort aus 1. Johannes 1, Vers 7. In diesem Zusammenhang, wo Johannes dann schreibt, so wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft. Wir könnten auch sagen, so wir in seinem Frieden leben, dann haben wir auch Frieden untereinander. Sonst klappt das nicht. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Und es ist das Wunderbare, wenn wir auch das mal betonen. Wir müssen da viel inniger das Wort lesen. Rein von aller Sünde bringt ein Wesen und Zustand hervor, was wir noch nie kannten. Ich brauche mich gar nicht mehr verteidigen, weil ich ja rein bin von aller Sünde. Brauche ich mich nicht verteidigen. Ich muss nicht kämpfen, denn der Kampf ist ausgekämpft für mich. Ich darf rein sein vor Gott und das gibt die höchste Ruhe, die ein Mensch je haben kann. Und das wünscht der Apostel Paulus hier der Gemeinde zu Thessalonich, die sehr gut angefangen hat, dass sie auch darin bleibt. Und er bescheinigt ihnen auch, dass der Glaube wächst. Und liebe Geschwister, das ist auch so was Wichtiges, dass wir in diesem Wachstum, wie es am Anfang sagt, stehen. Das, was wir jetzt im Glauben sind, ist nie das Ende dessen, was wir sein sollen. Wachsen im Glauben, Paulus hat das beobachtet. Und er hat gesehen, ja, wir freuen uns, dass ihr im Glauben wächst, selbst unter Verfolgung. Wiewohl die Gemeinde zu Thessalonich in den täglichen Anforderungen oder Anfeindungen, Anfechtungen durch die Widersacher des Evangeliums standen, wuchs ihr Glaube an Jesus Christus. Das heißt, sie verzagten nicht darin. Sie rieben sich nicht an den Widerständen auf, sondern sie wurden desto fester in dem Erlösungsglauben an Jesus Christus und hielten sich noch fester an ihn. Je stärker der Widerstand war, desto inniger war das Verhältnis zum Herrn. So konnten sie überwinden. Und somit machten sie auch, und ich denke, das ist auch für uns immer wieder wichtig, deswegen behandeln wir sowas auch in der Bibelstunde, wir wachsen in der Glaubenserfahrung, wenn unser Glaube wächst. Wir machen immer neue Erfahrungen im Glauben. Und diese Erfahrungen sind wichtig, um dem nächsten Sturm zu begegnen. So schreibt der Apostel selbst von sich in 2. Korinther 1, von seiner Erfahrung, die er machen musste, damit er aus dieser Erfahrung den anderen zur Seite stehen konnte. 2. Korinther 1, Vers 3 und 4 und dann 8, 10. Da heißt es, gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in aller unser Trübsal, dass wir auch trösten können. Also das muss man ja erstmal erfahren, in der Trübsal den Trost Gottes. Wenn ich den nicht erfahre, dann kann ich auch nicht trösten. Nicht? Wir merken, die Erfahrung mit Gott befähigt uns, das Gute weiterzutragen und auch den anderen zu trösten. Dass wir auch trösten können, die da sind in allerlei Trübsal. Und zwar womit? Ach, wird schon besser werden. Nein, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet worden sind von Gott, steht hier. Mit dem dürfen wir trösten. Nicht, ach, wird schon besser und ja, ich kann dir mal eine gute Adresse geben, wo man dir helfen kann. Nein, mit dem Trost, mit dem ich getröstet worden. Wenn ich allerdings nicht getröstet wurde, vielleicht schon lange nicht mehr, dann habe ich auch kein Beispiel, wie ich den anderen trösten kann. In den Versen 8 bis 10 beschreibt er nämlich, wie es ihm ergangen war. Denn wir wollen euch nicht verhalten, liebe Brüder, unsere Trübsal, die uns in Asien widerfahren ist, da wir über die Maßen beschwert waren und über Macht, also dass wir sogar am Leben verzagten. Das ist eine Erfahrung. Eine Erfahrung im Glaubensleben. Ja, das war so schlimm, dass wir dachten, wir müssen sterben, denn wir hatten bei uns beschlossen, dass wir sterben müssten. Das geschah aber darum, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst sollen stellen, sondern auf Gott, der die Toten erweckt. Verstehen wir diesen Zusammenhang? Er hat uns nämlich aus solchem Tode erlöst und erlöst uns täglich noch daraus. Und wir hoffen auf ihn, er werde uns auch hinfort erlösen. Und jetzt die ersten Verse, mit dem Trost trösten wir die anderen auch. Das ist unsere Erfahrung. Und um diese Erfahrung, der Glaube wächst und mit dem Wachstum des Glaubens machen wir immer mehr Erfahrung im Glauben. Und diese Erfahrung tragen uns durch die Zeit, machen uns ganz gewiss, dass Jesus Christus nie zu spät kommt. Das Leben mit dem Herrn ist immer auf Steigerung angelegt. Immer auf Steigerung. Niemand ist fertig in der Erfahrung mit Jesus. Er hat nur einen Bruchteil bisher erfahren von dem, was er erfahren soll. Und hier merken wir ganz deutlich schon mal, und ich auch für mich, es geht nicht darum, dass sich andere mit Erfahrungswerten belasten oder bestücken will, sondern es geht um die eigene Erfahrung. Es geht um deine Erfahrung mit Jesus. Du musst Erfahrung mit Jesus machen. Und zwar immer mehr. Auf Steigerung ist das angelegt, damit du auch bereit bist, dass er dich zu jeder Zeit rufen kann und du sagst Danke. Du sagst dann, du hast kein Aber mehr. Du redest nicht mehr dagegen. Aber Herr, ich wollte doch noch das tun. Nein, das sagst du dann nicht mehr, wenn du die Erfahrung mit Jesus schrittweise immer mehr machst, weil ihm der Glaube mit ihm und durch ihn unter seiner Gnade auf Steigerung angelegt ist. Denn am Anfang auch unseres Christseins hatten wir noch viel Wesen an uns, was aus dem früheren Leben stammte. Es muss abgelegt werden, das Neue soll angezogen werden. Wir hatten vorher Furcht in uns, Misstrauen, Kleinglaube, Rechthaberei, Eigenliebe, Neid, mangelnde Bruderliebe. All das begleitete uns und vielleicht begleitet es uns noch zum Teil. Aber wachsen im Glauben heißt, dass diese Dinge immer mehr in den Hintergrund rücken, bis sie nicht mehr zu sehen sind. Zunehmen im Sieg über Sünde sollen wir und wir sollen dadurch den Herrn ehren. Das Wort Gottes soll immer mehr Maßstab für unser Leben sein, dass wir daraufhin handeln. Nicht auf die guten Empfehlungen eines Menschen, sondern auf das, was Gott sagt. Das ist auch ein Lernprozess. Wir hören oft gerne, was Menschen sagen und versuchen, das nachzuvollziehen und daraufhin zu handeln. Vielleicht hat er ja doch recht. Aber das soll nach und nach schwinden. Wir sollen nicht mehr auf das Geheiß von Menschen hin handeln, sondern auf das Geheiß unseres Heilandes. Was er sagt, das tut. Hat schon Maria gesagt, ne? Was er euch sagt, das tut. Hört nicht auf die Stimmen der anderen. Was er euch sagt, das tut. Ja, aber wir merken, dass wir manchmal noch gerne auf das andere, vielleicht sogar auf uns selbst hören. Denn das hat ja diese Vorwärtsführung, das Wachsen im Glauben, hat ja der Herr auch den Jüngern versprochen. Er hat ja gesagt, in der Welt ist es leider noch so, ihr habt noch Angst. Aber ich will euch trösten, ich habe sie doch überwunden. Nun, ich sage das mal jetzt, Menschen, nun lernt doch mal endlich, mir zu vertrauen und nicht furchtsam zu sein. Ich habe sie doch überwunden. Merken wir, das musste den Jüngern gesagt werden, dieser Prozess muss in Gang kommen. Und wir halten uns oftmals mit dem Bösen so stark auf. Das heißt doch, Jesus wollte sagen, nehmt mehr meinen Sieg ein. Wachset aus der Furcht in die Vollmacht. Wachset aus der Furcht in die Vollmacht. Am Ende des zweiten Petrusbriefes sagt der Apostel Petrus ja auch, das soll euch ein Anliegen sein, wachst in der Gnade. Wachst. Hier wieder die Aufforderung. Weiter, weiter, weiter. Alles muss wachsen bis zur Vollreife. Letztlich auch das Böse, sagt der Herr in Matthäus 13, als in diesem Gleichnis vom Weizen und Unkraut dann die Jünger sagte, naja, oder in diesem Beispiel die Leute, die es mitgekriegt haben, Herr, sollen wir da das Unkraut rausreißen? Nein, 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 nein. Lasst es wachsen. Lasst es wachsen bis zur Vollreife. Bis wirklich alles ausgewachsen ist. Warum sagt der Herr das auch? Das Böse muss genauso wachsen, wie wir zum geistlichen Wachstum aufgerufen sind, damit jeder erkennen kann, dass das Böse böse ist. Wenn es nur noch so auf dem halben Wege ist, dann sagt der eine, naja, ganz so schlecht sieht es ja nun auch nicht aus. Nicht? Aber in der Offenbarung steht dann, dass die Erlösten, die nicht das Mahlzeichen des Tieres genommen haben, sagen, Herr, du bist gerecht, wir erkennen das alles deutlich recht, ja, du musst das Böse strafen, das ist wirklich böse. Und viele erkennen ja noch gar nicht, wie böse das Böse ist. Deswegen muss alles wachsen bis zur Vollreife, so wie ein Eiterpickel, bis er aufspritzt. Muss man wachsen lassen, ja. Also Wachstum im Glauben und so auch Wachstum des Bösen. Das Böse muss zum Gericht in die Vollreife kommen und der Glaube soll zur Ehre Gottes in die Vollreife kommen. Wir lesen zum Beispiel ein Wort, was oft überlesen wird, zu Abraham schon gesagt, als er die Weissagung bekam, was mit seinem Samen alles passieren würde, dass alle, die da aufwachsen im Volk Israel, die werden dann nach Ägypten geführt. 400 Jahre. 400 Jahre wurde ihm bereits schon gesagt, als die noch gar nicht da waren, als sie noch nicht geboren waren. Aber wurde ihm gleich gesagt, dann nach 4 Mannesaltern sollen sie wieder hier in das Land kommen. Und jetzt kommt die Begründung. Denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Darum müssen die erstmal 400 Jahre in Ägypten bleiben. Wenn die dann voll ist, dann kommt ihr zurück und dann gebrauche ich euch zum Gericht. Und das hat Gott dann auch getan. Wir lesen zum Beispiel in 5. Mose 7, 1-3, wenn dich der Herr, dein Gott in das Land bringt, darein du kommen wirst, es einzunehmen und ausrottet viele Völker vor dir her, die Hethiter, Girgasiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Heviter, Jebusiter, 7 Völker, die größer und stärker sind, denn du. Und wenn sie der Herr, dein Gott, vor dir dahin gibt, dass du sie schlägst. Das heißt, das Volk Israel hatte ja die Aufgabe, die Leute aus dem Land zu vertreiben. Weil Gott das Gericht, jetzt war die Missetat der Amoriter voll, als das Volk dorthin geführt war, jetzt hat Gott Gericht halten wollen und hat sein Volk dafür eingesetzt. Ihr sollt sie jetzt richten. Wir wissen, dass zum Beispiel auch in Jericho, der ersten Stadt, alles sollte getötet werden. Alles. Nichts sollte übrig bleiben. Kein Tier, kein Mensch. Weil die Missetat jetzt voll war. Gott hielt Gericht. Dass du sie schlägst, so sollst du sie verbannen, dass du keinen Bund mit ihnen machst, noch ihnen Gunst erzeigst und sollst dich mit ihnen nicht befreunden. Merken wir, das ist also schon die Vollreife zum Gericht. Vorher wurde Abraham gesagt, die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll, denn aber nach 4 Mannesaltern kommen sie dann nach Haus und dann werde ich das mit ihnen machen. Somit muss also alles ausreifen. Auch das Böse. Und wir lesen auch im Epheserbrief, dass die Aufforderung gegeben wird, das einzelne und gemeinschaftliche Wachstum als Gemeinde zu suchen, um orientiert zu sein, was Jesus Christus will. Wir lesen da in Kapitel 4 von Epheser und die Verse 15 bis 16. Lasst uns rechtschaffen sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken an dem, der das Haupt ist, von welchem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt, durch alle Gelenke, dadurch eins dem anderen Handreichung tut, nach dem Werk eines jeglichen Gliedes in seinem Maße, und macht, dass der Leib wächst, also auch wieder hier das Wachstum wächst, zu seiner Selbstbesserung, und das alles in der Liebe. Und im zweiten Kapitel wird das Ziel dieses Wachstums deutlich angesprochen, und wir reden das immer auf dem Hintergrund des Wunsches, was Paulus hier den Thessalonichern sagt: Ihr müsst wachsen. Ja, das ist gut, wo ihr jetzt steht, aber es muss weitergehen. Unbedingt, denn das Ziel, Epheser 2, Vers 20 und 22 lautet: Erbaut euch auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchen der ganze Bau ineinander gefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn, auf dem auch ihr miterbaut werdet, zu einer Behausung Gottes im Geist. Darum ist das Wachstum so wichtig. Gott will ja in seiner Gemeinde wohnen, durch Jesus Christus. Er will sich wohlfühlen in dem Haus seiner Gemeinde. Und seine Gemeinde, er weiß ja, dass er uns gerufen hat, als wir in der Welt waren. Und dann brachten wir so vieles mit, was gar nicht zu ihm passt. Und deswegen müssen wir wachsen im Glauben, damit immer mehr sein Wesen und seine Gestalt wichtig wird. Umso mehr kann er dann durch seine Gemeinde in dieser Welt wirken, weil er sie bewegen kann nach seinem Maßstab, nach seinem Wesen, nach seinem Willen. Jesus Christus will also zunehmend in unserer Mitte wohnen. Er will zunehmend präsent sein, kräftiger sein, führender sein. Darum sollen wir wachsen im Kennenlernen seiner Person, so wie er ist und das, was er will. In Kolosser 1, Vers 11 und 12 heißt es ja auch so: Geduld, Langmütigkeit, Freude, Dankbarkeit, das sollen wir lernen. Ich lese uns mal die Verse im Zusammenhang vor. Kolosser 1, 11 und 12. Wachset in der Erkenntnis Gottes und gestärkt sollt ihr werden mit aller Kraft nach seiner herrlichen Macht, zu aller Geduld und Langmütigkeit mit Freuden. Und Dank saget dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Auch hier ist also dieses Wachstum angemahnt in der Erkenntnis, wer Jesus ist. Da sollen wir zunehmen. Und Petrus hat es ja gesagt, wie ich schon zitierte, dass wir in der Gnade wachsen sollen. Ich komme da langsam zum Schluss. Wir sprechen danach der Freizeit oder in der nächsten Stunde weiter nochmal vielleicht über diese Verse. Denn in 1. Petrus 2, Vers 2 wird auch ein Wort angesprochen, was dieses Wachstum andeuten soll. Da sagt er: Seid begierig. Begierig. Ja, das Wort begierig ist wichtig für mich jetzt. Das heißt, hier muss ein Verlangen zum Ausdruck kommen, dass ich das Evangelium in mir aufnehmen will und erleben will. Manche sind ja, wenn Sommerschlussverkauf ist oder so, begierig, da irgendein Stoffteil günstig zu kriegen, dann stehen sie schon Stunden vorher. Oder wenn ein wichtiges Konzert ist, dann stehen manche schon abends davor, um morgens an der Kasse möglichst die Ersten zu sein. Und dieses begierig sein, ich setze alles dran, dass das Wort Gottes in mir Raum gewinnt und ich umgestaltet werde. Und zwar mit der Maßgabe, schreibt Petrus, dass ihr zunehmend, seid begierig, damit ihr zunehmt. Oder 1. Korinther 15, 58, nehmt immer zu am Werk des Herrn. Also nicht nur die Vielfältigkeit ist hier gefragt, sondern die Qualität. Zunehmend am Herrn. Was will der Herr tun in mir und unter uns in seiner Gemeinde. Er ist das A und das O in allem. Und wo solch geistliches Wachstum im Einzelnen der Gemeinde vorhanden ist, nimmt auch das äußere Wachstum der Gemeinde zu. Nach der Bewältigung der inneren Schwierigkeiten durch Einsetzung von Armenpflegern, zum Beispiel am Anfang der Apostelgeschichte, fand eine neue Ausbreitung der Liebe untereinander statt und die Erkenntnis des Wortes Gottes wuchs. Es gab nämlich in der Gemeinde in den ersten ein Murren, lesen wir in Apostelgeschichte 6, ja, die Armen, die kommen zu kurz unter den Griechen und da muss was geschehen. Und war eine Unruhe und war kein gutes Zeugnis mehr da. Was passierte? Dann hat man gebetet und hat Armenpflege eingesetzt, damit dieser Missstand aufhört. Und als dieser Missstand dann aufhörte, lesen wir in der Apostelgeschichte, dann nahm das Wort Gottes wieder zu, die Gemeinde wuchs. Auch der Herr selbst war in seinem Erdenleben als Menschensohn einem Wachstum unterworfen. Das lesen wir zum Beispiel in Lukas 2, 52. Jesus nahm zu an Weisheit, an Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Er nahm zu. Also Menschensohn, der sich uns gleich gemacht hat, ging auch durch dieses Wachstum hindurch. Und darum sind auch wir gefragt, ob wir noch wachsen oder auf einem Level stehen bleiben wollen, wo wir bereits stehen. Wenn kein Wachstum vorhanden ist, dann gibt es auch kein Siegesleben. Vielmehr ein Rückschritt. Durch den Propheten Hosea sprach der Herr in Hosea 4, Vers 2 bis 3 oder 1 bis 3 und 6. Ich lese mal da diese Verse, wo er sagt in Vers 1, hört ihr Kinder Israel des Herrn Wort, denn der Herr hat Ursache zu schelten, die im Lande wohnen, denn es ist keine Treue, keine Liebe, keine Erkenntnis Gottes im Lande. Und im Vers 6 wird ja begründet, warum das so ist. Mein Volk ist dahin, darum, dass es nicht lernen will. Es will einfach nicht lernen, es will nicht wachsen, es will nicht zunehmen, ja. Sondern dann macht sich anderes breit, wie in Vers 2 und 3, dann kommt Gotteslästerung, Lügen, Morden, Stehlen, Ehebruch und das nimmt dann überhand. Eine Blutschuld kommt nach der anderen, darum wird das Land dann jämmerlich stehen und alle Einwohner wird's übel gehen, denn es werden auch die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer weggerafft werden, weil sie nicht lernen wollen. Sie wollen einfach nicht wachsen. Wo der Glaube und das Vertrauen zu Jesus aber wächst, nimmt die Liebe zu, wie wir gelesen haben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Alle Zeit beten wir für euch und danken Gott, wie sie's gebührt, denn euer Glaube wächst sehr und eure gegenseitige Liebe nimmt zu bei euch allen. Wachstum bringt neuen Segen. Und das ist ja nicht nur den Thessalonichern gesagt, sondern allen Gläubigen zu jeder Zeit.